Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Journalist und Autor Alexander Krützfeld, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Alexander Krützfeld erblickt 1986 in Achim bei Bremen das Licht der Welt. Schon immer vielseitig interessiert, legt er nach dem Bachelor in Soziologie und Politik ein Journalistikstudium in Leipzig obendrauf. Die Stadt hat es ihm angetan. Nach einem Volontariat lebt und arbeitet er dort als freier Journalist, unter anderem für die Krautreporter. Außerdem schreibt er als Sachbuchautor für den Aufbauverlag Blumenbar. Seine Leidenschaft sind Themen und Schlusssätze, die dieses Gefühl im Bauch hinterlassen wie ein langer Abend im Pub. Sein Spezialgebiet: Reportagen in besonderen Milieus.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr. Und danach arbeitet ein Team von vielen Menschen daran, das Ganze ins Internet zu pressen, nämlich zu Soundcloud, als iTunes-Podcast und so weiter und so fort. Also digital nachzuhören dann für die Ewigkeit. Zumindest gehe ich davon aus, dass das im Internet für die Ewigkeit ist. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich heute auf Alexander Krützfeld.
Hi Johnny.
Alles schön?
Alles sehr gut.
Super.
Kann man ja
mal die Frage stellen, weil es wird heute um Wetware gehen, es wird um, naja, du nennst es in deinem neuen Buch Cyborgs gehen. Also um Menschen, die sich versuchen, körperlich durch Technologie zu verbessern. Kann man das so zusammenfassen?
Mhm. Das ist eigentlich ziemlich gut zusammengefasst.
Ja, nächstes Mal das Intro schreiben. Nein, es ist so ein Trend im Moment, habe ich den Eindruck, dass durch verschiedene Möglichkeiten, also Leute implantieren sich was unter die Haut und so, was das alles genau ist, können wir im Laufe der Sendung noch erfahren. Wann hast du angefangen, dich für das Thema zu interessieren?
Ungefähr vor einem Jahr. Und zwar habe ich mit meinem Verleger vom Aufbauverlag darüber gesprochen. Und er hatte nur so ein bisschen so die Presse, die es ja schon seit bestimmt, also 5 Jahren, 6 Jahren oder so ziemlich viel gibt. Und er sagte, hier, das könnten wir uns doch mal angucken. Und erst dachte ich so, naja, das ist vielleicht wieder so Bastel und technisch und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so brauche. Dann fand ich es aber spannend, dass es so viele verschiedene Charaktere sind. Also so ganz radikale und ganz zurückgenommene und habe gedacht, so die Menschen kennenzulernen, das würde mich eigentlich interessieren. Und als großer Star Wars Fan hatte ich dann auch keine Wahl.
Star Wars taucht ein paar Mal auf in dem Buch und ja, also bei Star Wars war ich ja gar nicht so sicher, warum das jetzt so viel damit zu tun hat, aber du bist Star Wars-Fan, okay, und bist deswegen irgendwie mit der Thematik wahrscheinlich, zumindest ist es so, dass so Science Fiction, alles, was damit zu tun hat, dass einen das natürlich kitzelt. Und ich glaube, es geht ganz vielen Leuten so bei diesem Thema, dass man sich fragt, okay, was ist jetzt technisch möglich im Moment, was ist medizinisch möglich und wo kann das hingehen? Wer war denn der Erste, den du dazu gesprochen hast, dann zu dem ganzen Thema?
Der Erste war Stefan Greiner, den habe ich angeschrieben. Und der war auch der Erste, der so grundsätzlich zugesagt hat. Und der ist ja nun sehr clever, sehr smart so. Und da habe ich erstmal gedacht, okay, das Thema überrollt dich. Also wenn die alle so akademisch sind, dann kannst du hier erstmal ein bisschen Nachhilfestunden nehmen. Da habe ich aber gemerkt, eben durch diesen Kontrast zu Tim Cannon, dass eben so viele verschiedene Leute das machen. Und dass es eben so spannend ist. Also die akademische Sichtweise auf das Thema natürlich, die ganze Wissenschaft drumherum. Aber eben auch dieses Basteln, also dieses so, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man sieht ja auch was, wie so ein neues Hacking entsteht, ne? Also wie die Computerhacker das gemacht haben und da war ich nur nicht dabei, da war ich halt noch zu jung. Und habe ich gedacht, das musst du dir eigentlich jetzt mal angucken, wenn das irgendwann richtig wichtig wird.
Das Ganze, dein Buch ist geschrieben, ist so ein bisschen wie eine Geschichte eigentlich. Also du hast jetzt nicht, du hast viele Interviews geführt, viele Gespräche geführt, aber du hast es nicht so, weiß ich nicht, zweites Kapitel Interview mit dem und dann einfach nur das Interview, sondern du hast das in so eine Geschichte eingebettet und erzählst halt, wie du dich eigentlich auf die Suche begibst und verschiedene Leute dazu triffst. Und da sind ja auch andere Protagonistinnen und Protagonisten dabei. All dies in dieser Sendung. Wir werden uns aber gleich erstmal darüber unterhalten, was es da überhaupt so gibt. Du kannst ja mal einen kleinen Überblick geben, was das bedeutet, dieses Wetware oder Cyborgs, wie sie sich selber ja tatsächlich nennen. Vielleicht reden wir auch noch über William Gibson und. Erstmal aber Musik, und die hast du, die von dir mitgebrachte Musik ist erstaunlicherweise sehr konservativ, also gar nicht elektronisch oder so.
Das liegt an meiner Erweiterung, weil außen sehe ich zwar aus wie 29, innen bin ich aber viel älter.
Alles klar, dann haben wir ja schon den ersten Cyborg hier sitzen und wissen, wie man jung bleibt. Jefferson Airplane hören wir mit White Rabbit. Alexander Krützfeld ist zu Gast im Studio hier bei Flux FM Spreeblick und wir reden über Cyborgs. Was machen denn Menschen mit ihrem Körper oder mit Technologie im Körper, am Körper? Ich meine, wir rennen ja alle mit Smartphones rum. Inzwischen, also im Grunde genommen sind wir ja schon so ein bisschen verwachsen mit diesen Geräten. Zumindest, wenn es schlecht läuft. Ich bin inzwischen an einem Punkt, wo es mich ärgert ganz oft und wo es mich nervt, weil ich wirklich dauernd mit diesem Gerät unterwegs bin. Wie ist es bei dir? Persönliches Verhalten?
Ja, auch so schlimm. Also ich bin mal auf einer Lesung angesprochen. In dem Buch gibt es eine Passage, wo ein junger Typ in der Berliner U-Bahn vor den U-Bahn-Zug springt, um sein Smartphone, was ihm runtergefallen ist, noch von den Gleisen zu kratzen.
Okay.
Und da hat dann irgendwer gefragt, so ja, das ist doch nicht echt passiert. Und vor einer Woche ist es in Leipzig schon wieder passiert mit der einfahrenden Straßenbahn. Junges Mädel, irgendwie 16 Jahre, völlig in Gedanken, lässt das Handy fallen, sieht die Bahn noch, aber irgendwie greift unter den, also unter dieses Rad, was ja so ein richtiges fieses Metallrad ist. Völlig unbeeindruckt, ganz ruhig. Und ich glaube, dass wir das jetzt so sehen, dass uns auf der Straße das auffällt, zeigt eigentlich, wie weit wir da schon sind. Also ich würde jetzt nicht vor einen S-Bahn-Zug springen, aber ich hänge auch so davor.
Und was ist denn der nächste Schritt, den einige Leute dann gehen?
Na, wir haben halt einerseits eben medizinische Cyborgs, also Leute, die primär versuchen, Fähigkeiten, die sie entweder nie hatten oder verloren haben, wiederzukriegen. Enno Park natürlich als Beispiel, Hörgeräte und so weiter. Und eben die Bastler.
Erzähl ruhig noch ein bisschen mehr zu ihm, weil ich weiß nicht, ob jeder und jeder, der jetzt zuhört, Enno kennt.
Also Enno hat den Berliner Cyborgs-Verein gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von Leuten, die entweder Cyborg sind oder werden wollen, die sich regelmäßig treffen und die auch Interessierte einladen, um eben über Technik Vor- und Nachteile zu sprechen. Und also Enno hat ein ganz schlechtes Gehör, hatte früher so Standardhörgeräte und sagt, er kam damit so auf 25% Sprachverständnis. Und jetzt gibt es diese Cochlea-Implantate, die sind eben teilweise oben am Körper implantiert und dann wird so ein magnetischer Sprachprozessor draufgesetzt und damit kommt er auf 100. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenprivileg, dass es diese Technik gibt, weil er halt, ich hatte Samstag mit ihm eine Lesung und wenn einen irgendwas nervt, dann schaltet man das Ding halt auch einfach ab. Ne? Also, oder in der Kneipe hörst du halt besser. Und dann gibt es natürlich wiederum Leute, die haben keine Fähigkeiten eingebüßt, versuchen sich aber selber zu verbessern, was, glaube ich, gesellschaftlich eher so ein Problem ist für die meisten Leute, die also so ein bisschen so Undankbarkeit gegenüber der Natur, dem eigenen Körper, wir definieren also Menschen ja rein biologisch, die sich dann eben aufschneiden und Sachen implantieren und das sieht dann auch relativ gruselig aus erstmal. Die sagen, aber die gehen halt auch einen Schritt weiter und sagen, irgendwann wird es vom Kosten-Nutzen-Verhältnis so günstig sein, diese Technik, der Eingriff so sicher, dass wir das machen können, ohne dass wir praktisch darunter leiden. Das ist natürlich erstmal so dahingestellt, Chirurgen würden jetzt sagen, jeder Eingriff ist traumatisch, aber diesen Zeitpunkt irgendwann zu kriegen, also die gehen ja davon aus, es kommt in jedem Fall, und sich jetzt schon damit zu beschäftigen, mit der Frage, was passiert, wenn wir das alle können, wenn wir den freien Zugang zu diesen Geräten haben, eben auch unter der Voraussetzung, dass medizinische Geräte ja geschlossene Systeme sind, die ich mir vom Audiologen einstellen lassen muss, wie bei diesen Cochlea-Implantaten. Mhm. Das heißt, ich selber als Träger habe eigentlich überhaupt keine Macht über das Gerät. Und das ist ja wiederum mit der Hackerwelt, mit den Computern sehr eng verknüpft, wo wir die Problematik auch haben. Und das ist wie so, ein bisschen wie Open Source, nur jetzt halt mit dem Körper. Also, was passiert, wenn es diese Geräte frei auf dem Markt gibt? Du kannst sie dir um die Ecke für 10 Euro kaufen, jetzt mal überspitzt. Und sie geben dir eben fantastische neue Fähigkeiten. Zum Beispiel, dass Enno sagt, naja klar, mit dem Hörgerät kannst du halt theoretisch durch die Tür hören. Und es wäre schon ziemlich interessant, das auch zu tun.
Es gibt den Aspekt auch im Buch, ne? dass du fragst, irgendwie die Frage in den Raum stellst, ob man sich damit so eine Art Batman oder Superman macht.
Naja, es gab ja mal diese, also das war, glaube ich, relativ am Ende. Da habe ich mich dann mit Computer Brain Interfaces beschäftigt, also Schnittstellen zwischen dem Gehirn und dem Computer. Und da gab es dann halt diese Interfaces, die per Hirnströme, glaube ich, halt die Gedanken auslesen und am Computer in Text umwandeln. Und da habe ich natürlich mir schon die Frage gestellt, was würde passieren, wenn wir so ein Interview machen? Und ich könnte jetzt quasi mir hier anzeigen lassen, was du gerade in diesem Moment denkst. Mhm. Das wäre ein Riesenprivileg, klar. Im ersten Moment würde ich sagen, das würde wahrscheinlich ganz vieles auf den Kopf stellen, wie Interviewführung funktioniert. Und dann wäre es plötzlich auch sehr gruselig, denn ich wüsste ja, du würdest das Gleiche jetzt bei mir machen. Mhm. Und Enno und eben andere...
Wir würden uns wahrscheinlich anschweigen.
Ja, oder wir würden uns anschweigen. Das wäre natürlich das Bitterste von allen. Aber Enno und eben auch andere Cyborgs sagen ganz klar, diese Möglichkeiten werden Realität, höchstwahrscheinlich, also glauben die. Was passiert, wenn sie Realität werden? Wollen wir das? Also wo ziehen wir als Gesellschaft eine rote Linie ein? Und es ist ja auch in der Forschung, da ist das Thema viel aktueller. Die unterhalten sich ja viel mehr über ethische Standards. Was dürfen wir in der Forschung eigentlich nicht mehr machen, auch mit Menschen versuchen. Mhm. Und ich glaube, was die Stärke von diesem Thema ist, warum es alle betrifft, ist, dass wir als Individuum auch lernen müssen, bei all der Freiheit, die wir haben, die wir auch ausleben, wo ziehen wir unsere persönlichen Grenzen? Also wo sagen wir für uns auch, das wollen wir nicht oder das wollen wir? Und sich damit zu beschäftigen und diese Entscheidung auch für sich zu treffen.
Alexander Krützfeld ist zu Gast hier bei FluxFM Spreeblick und wir reden über Cyborgs, über das Verändern, das Verbessern der biologischen Seite des Menschen durch Technologie. Du hast gerade schon so ein bisschen Einblick gewährt und hast gesagt, wir müssen uns als Gesellschaft selber fragen, wie weit wollen wir das gehen lassen. Aber geht sowas überhaupt? Ist es nicht ganz häufig so, dass es erstmal so weit geht, wie man gehen kann und dann erkennt die Gesellschaft, okay, das fanden wir jetzt nicht so toll mit der Atombombe, deswegen drehen wir jetzt die Zeit wieder ein bisschen zurück oder erfinden neue Regeln. Also wenn ich höre, es gibt so ein, Enno hat einen Cyborg e.V. gegründet, oder ich weiß gar nicht, ist es ein e.V. oder ein Verband, Initiative, wie auch immer, die Fragen in den Raum stellen. Wie gehen die denn an diese moralischen, ethischen Fragen ran? Sagen die, wir brauchen so eine Art Grundrecht oder ein Grundgesetz, wie wir damit umgehen, oder wir gucken erstmal, was passiert und dann sehen wir weiter?
Das, glaube ich, ist geteilt. Also bei den Berlinern, bei dem Cyborgs e.V., würde ich schon sagen, dass die gerne hätten, dass wir darüber diskutieren und so eine Art Regelkatalog letztendlich haben, weil Stefan Greiner hat das mal schön zu mir gesagt, darauf hast du ja angespielt, wir leben natürlich jetzt in einer Gesellschaft, die einen relativ dystopischen Nährboden bildet für sowas und wenn diese Entwicklung auf diesem Nährboden stattfindet, dann könnte es tatsächlich in die Richtung gehen wie mit der Atombombe oder eben Technik, die uns quasi erstmal aus den Händen gleitet, bevor wir sie wieder einfangen müssen. Und ich glaube, dass es so insgeheim die Hoffnung ist, wir sind jetzt früh genug dran bei dem Thema. Mhm. Wir können das jetzt noch ändern, wir können das festlegen. Ich selbst bin da ein bisschen skeptisch, weil ich auch glaube, dass die Leute halt sehr doll darauf gucken, erstmal die Vorteile zu kriegen und dann später feststellen, das sind ja ganz schlimme Nachteile und dann ist es vielleicht passiert, dann werden wir die halt nicht mehr los. Diese Einschätzung habe ich selber. Ich weiß aber, bei den Amerikanern ist es natürlich so, dass der Enthusiasmus für Technik ist wesentlich größer. Das heißt, da ist es zwar auch so, dass sie sagen, NSA und so, großes Übel, aber es wird dann halt erstmal gemacht. Und da sagen zum Beispiel europäische Forscher, wir brechen damit halt auch einen Damm. Also wenn wir es einmal machen, kriegen wir es nicht mehr zurück in die Dose. Und ich glaube, wir müssten uns als Gesellschaft das in diesem Fall tatsächlich fragen, weil es ist eben nicht nur Technik, es ist nicht nur Kommunikation, es betrifft jetzt unser Leben als Individuum, als Mensch, wie wir überhaupt über Menschen denken. Und das ist natürlich nochmal wesentlich größer.
Es gibt ja auch, ich meine, man muss ja da auch unterscheiden. Es ist ja eine Sache, ob ich freiwillig irgendwas mit meinem Körper mache oder ob es zum Beispiel irgendwann normal ist, dass es jemand anders macht. Also die Diskussionen gehen ja jetzt schon los anhand von Technologie, die gar nicht implantiert wird oder so, sondern die wir einfach am Körper tragen. Also diese ganzen Wearables, was ja so eine Vorstufe ist. Das heißt, ich habe irgendwie eine Smartwatch am Arm und die ersten Krankenversicherungen zum Beispiel sagen schon, okay, wir geben dir 50 Euro dazu oder vielleicht in 3 Jahren heißt es vielleicht, wir senken deinen Krankenkassenbeitrag, wenn du uns deine Fitnessdaten überträgst und uns nachweist, dass du gesund lebst oder. Und dann ist natürlich leicht vorstellbar, dass man auch sagt, ey, kleiner Chip unter der Haut, tut nie weh, wird irgendwie mit einer kleinen Spritze verabreicht oder so, weiß ich, wie klein die Dinger in ein paar Jahren sind. Und dann sparst du 50% bei der Krankenversicherung.
Also ich glaube, das ist genau das grundsätzliche Problem. Also wenn wir etwas freiwillig machen, dann finde ich, müssten wir mündig genug sein, diese Entscheidung für uns zu treffen. Da bin ich jedenfalls liberal genug, das so zu sehen. Wenn jetzt aber ich von der Uni komme, ich habe jetzt einen Einser-Abschluss in, weiß ich nicht, BWL hingelegt und ich möchte eine ganz tolle Stelle bei Siemens oder irgendwo bei irgendeinem Konzern haben, der mir ganz viele Chancen bietet. Und der sagt jetzt im Bewerbungsgespräch, ja, wir möchten Sie auch gerne, aber Sie müssen dafür diesen Chip tragen, damit Sie zum Beispiel bei uns die Türen öffnen können. Das wird ja dann schön verpackt in die Vorteile, aber es dient natürlich dann vielleicht auch dem Tracking und dann sieht man, wer lange an der Kaffeemaschine steht. Und wenn ich dann als Person sage, ich möchte diesen Chip nicht, möchte diesen Eingriff nicht, dann hat das einen Einfluss auf meine freie Berufswahl. Mhm. Also nicht nur auf den Eingriff, sondern ich bin plötzlich ausgeschlossen von zum Beispiel solchen Jobs. Oder in der Schwerindustrie, wo ja viel mit Exoskeletten gemacht wird, wo es dann heißt, ja, die Arbeiter auf Werften und so, die sollen diese Dinger tragen, womit man 100 Kilo hebt oder eben 7 Stunden am Stück schweißen kann, damit die es mit 40 nicht im Kreuz haben. Mhm. Das ist ja erstmal nett für die Menschen, aber es ist natürlich auch für den Konzern, der spart ja auch viel Geld. Jetzt aber die Frage, wenn ich sage, ich möchte das nicht, ich kann das nicht, dann werde ich plötzlich ausgeschlossen und gleichzeitig wird der Job ohne dieses Device gar nicht mehr möglich sein. Und das ist eben die Gefahr, wenn es nicht mehr freiwillig ist, sondern ich etwas tun muss, weil es mir bestimmte Vorteile bringt oder überhaupt das Leben ermöglicht. Und das ist eben der Punkt, wo ich dann auch sage, da müssen wir drüber, auf jeden Fall drüber reden.
Wir hören erstmal noch Musik, die du mitgebracht hast. Wie gesagt, unsere Zeitreise hier so ein bisschen Creedence Clearwater Revival mit Fortunate Son. Esperanto, Freundeskreis, ebenfalls mitgebracht von Alexander Krützfeld, der hier zu Gast im Studio ist und mit mir über sein aktuelles Buch Cyborgs redet. Der ganze Titel ist länger, ne? Cyborgs.
Wie uns die Technik unter die Haut geht, glaube ich, ne?
Genau. Und du hattest davor ein Buch so übers Darknet geschrieben, über Tor-Netzwerke, über diese ganze Thematik. Ich habe unterschiedlichste Reviews für so diesem anderen Buch gelesen. Irgendwie nicht alle waren begeistert, weil einer der Vorwürfe war, du bist nie besonders weit gekommen. Wie reagierst du darauf oder wie hast du damals darauf reagiert?
Naja, wenn man mit sowas anfängt und sich sowas so weit auch raustraut, in Anführungszeichen, dass man also einen neuen Stil wählt, als Laie in so eine Thematik geht, muss man damit leben, glaube ich.
Klar.
Gerade weil es viele Leute gibt, die sich viel länger damit beschäftigen. Es ist aber so, dass ich als Journalist auch klar meine Grenzen kenne. Arbeite viel so im Justiz- und Kriminalitätsbereich und manchmal gibt es einfach Punkte, da kommst du nicht weiter und da musst du auch irgendwie dazu stehen. Also wir können uns alle gern größer machen bei Facebook, aber manchmal muss man sagen, da fehlten mir die Mittel und wenn mir die Mittel fehlt, dann kann ich die Kritik auch annehmen und das ist völlig okay.
Okay, aber jetzt geht's um Cyborgs und kannst du einen Überblick geben, was ist denn überhaupt möglich im Moment? Also ich habe so ein paar Sachen gesehen und recherchiert, die eigentlich so ein bisschen schon noch in die Schublade Spielerei fallen, oder?
Ja, das kommt drauf an, was du genau meinst, was in die...
Also so blinkende Leuchtdioden zum Beispiel.
Also es gibt schon viele Sachen, die werden aus ästhetischen Gründen gemacht. Die Magneten im Finger zum Beispiel, mit denen man dann halt Magnetismus spürt, ist so ein bisschen auch wie ein Piercing, würde ich sagen, für die Szene. Ja, also man gehört eben dazu. Es gibt natürlich Sachen wie zum Beispiel Gehirnschrittmacher, die tatsächlich angewendet werden, mit denen man Parkinson ausschalten kann per Fernbedienung, mit denen man Depressionen kontrolliert, mit denen man bestimmte Gefühle unterdrücken kann. Es gibt jetzt, ich glaube, nächstes Jahr kommt so ein Gerät auf den Markt, das ist wie ein Stirnband, das reguliert dann deinen Schlaf. Also du kannst dir stressfreie Zeit im Schlaf irgendwie erlauben und da sagen natürlich Kritiker, dann ist es nicht mehr weit bis zu Futurama, dieser Traum wurde ihnen präsentiert von. Ne?
Ja, mal auf Google warten. Aber was du gerade erwähnt hast, von wegen, du kannst Depressionen damit abschalten oder du kannst anders einwirken auf das, sind das dann jetzt medizinische Entdeckungen oder sind das Hacker-Geschichten?
Nee, das sind medizinisch. Also man muss auch klar sagen, dass die Medizin da klarer Vorreiter ist. Mhm. Die großen Entwicklungen sicherlich Medizin, Lifestyle-Konzerne und Militär betreffen wird, weil man zum Beispiel auch, weil du gerade die Grenzen der Recherche aufgezeigt hast, es gibt ja viele Dinge, die sind bei der DARPA, beim US-Militär im Forschungsbereich, da kommst du nicht ran. Also da wirst du niemals irgendwelche Statements kriegen, außer du kennst super gute Insider, die du dir auch über Jahre aufbauen musst. Also was da noch kommt, was wahrscheinlich so peu à peu in den nächsten Jahren rauskommt und uns große Staunen versetzt, das weiß man ja gar nicht. Aber diese medizinischen Geräte sind schon sehr weit. Die sind auch also technisch so weit, dass die Träger damit gut klarkommen. Was bei den Cyborgs halt das Problem ist, die haben ja die ganzen Ressourcen nicht. Also erstmal das Geld nicht, können sich die Materialien nicht beschaffen. Es machen keine Ärzte den Eingriff, sondern sie müssen zu Piercern gehen, was wiederum ein Problem ist mit der Narkose. Und die Ärzte sagen natürlich, so einen Eingriff machen wir einfach nicht. Mhm. Das heißt, das ganze Surrounding für die, also das Umfeld, in dem die arbeiten, ist wesentlich anderes und deswegen kann man jetzt auch noch nicht so viel erwarten, als wenn die voll ausgestattet werden.
Aber du hast es gerade mit Piercing verglichen, ich sehe das eigentlich ähnlich, also das ist so also wenn wir von so Leuchtdioden reden, man kann sich das übrigens auch angucken im Internet, wenn man die Nerven dazu hat, das ist schon, du hast es eingangs gesagt, ja, ist schon auch krass, wenn sich da jemand irgendwie so ein Stück Handfläche, nee, nicht Handfläche, wie heißt das außen? Wie heißt denn das?
Sagen wir Handoberfläche.
Handoberfläche. Komisch, da gibt's da bestimmt ein Wort für, oder? Was mir jetzt gerade wieder nicht einfällt. Immer wenn die
Mikros... Handrücken heißt
das. Handrücken, dankeschön, ja. Also sich den Handrücken aufschneiden lässt und da was runterschiebt oder auch am Oberarm oder so. Aber eigentlich ist das so ein bisschen... So die krassere Version des Tattoos habe ich im Moment auch den Eindruck oder Piercings. Und ja, was da medizinisch noch kommt.
Ich habe den ganzen Samstag gebraucht, dieses Wort zu suchen. Handrücken, jetzt weiß ich es auch gerade.
Handrücken, eigentlich richtig.
Für seine Grenzgänger-Reportagen taucht Alexander Krützfeld gerne in spezielle Welten ab. Unter einem Pseudonym veröffentlicht er 2014 das Buch Deep Web, die dunkle Seite des Internets über das unsichtbare Tor-Netzwerk. Für sein neuestes Buch Wir sind Cyborgs, wie uns Technik unter die Haut geht, hat er Menschen getroffen, die ihren eigenen Körper hacken. Der nächste evolutionäre Schritt oder gefährliches Spielzeug. Heute ist er zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Journalist und Autor Alexander Krützfeld.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung. In der zweiten Halbzeit zu Gast ist Alexander Krützfeld. Wir reden über Cyborgs, über Wetware, also über Technologie. Nein, nicht am, sondern schon im Körper. Mein Name ist Johnny Häusler, schön, dass ihr zuhört. Das dürfte auch schon eine Weile her sein, dass wir auf Flux FM Jumping Jack Flash von den Stones gehört haben. Wie kommst du eigentlich auf diese so Creedence Clearwater, die Stones? Ist das von deinen Eltern beeinflusst oder?
Also auf jeden Fall, das Stones-Lied gerade, das ist jetzt im Geiste an meinen Vater gerichtet.
Okay.
Der hat sowas gehört und ich mag die Zeit, die Aufruhrzeit, dieses Widerstandsmäßige, ohne Waffen, sondern in der Musik. Das hat mir total gut gefallen und ich finde, die Texte sind sehr tiefgehend. Ich habe ja auch nur lange Jahre selber Hip-Hop gemacht. Deswegen auch das Esperanto. Ich glaube, dann legt man ganz viel Wert auf diesen Inhalt. Und wahrscheinlich habe ich deswegen auch meinen Beruf ergriffen und das kann man beliebig fortsetzen.
Ja, so ist das immer. Das eine führt zum anderen. Sag mal, du hast vorhin ja schon Herzschrittmacher zum Beispiel erwähnt. An sich sind doch diese Technologien, die es ja jetzt schon eine ganze Weile gibt, ja, eigentlich ist das auch schon nichts anderes. Also wir greifen in den Körper ein, um ihn da, wo er, in dem Fall jetzt, wo er Unterstützung braucht, zu unterstützen. Ich glaube, es gibt kaum Menschen, vielleicht gibt es, also wahrscheinlich gibt es Leute, die das aus religiösen Gründen ablehnen oder so, aber es gibt wahrscheinlich kaum Menschen, die nicht froh darüber sind, dass es diese Technologie gibt. Und was sind denn so die Reaktionen, wenn du mit Menschen über dein Buch sprichst, die das ablehnen und du sagst dann, naja, aber Herzschrittmacher sind ja eigentlich auch nichts anderes?
Also das ist ziemlich interessant. Meistens ist es so, dass die Leute erstmal wahnsinnig skeptisch sind. Dann sehen sie Bilder oder merken, da sind Leute, die schneiden sich auf. Dann werden sie richtig ablehnend. Dann treffe ich auf viel Widerstand. Also die Leute sagen richtig so mit harten Vokabeln, das ist eklig, das ist ja abstoßend. Wenn sie dann den Schritt machen und Teile von dem Buch lesen und verstehen, also den Leuten zuhören und verstehen, warum sie es machen, werden sie plötzlich handzahm in der Regel. Also fast alle. Und am Schluss kommen sie raus und sagen, na, ich würde das auch nicht machen, aber diese Leute, die haben ja recht. Die wollen uns ja beschützen. Also
okay, wie soll die uns beschützen damit jetzt? Also den Zusammenhang kriege ich jetzt
nicht. Also die Leute glauben ja auch so ein bisschen, die kennen ja durch viele Skandale in der Medizinbranche, die sind so ein bisschen kritisch gegen Konzerne eingestellt und dieses, wir sind Hacker, das ist ja nun auch, die Berliner Cyborgs sehen sich ja auch selber so in dem Zusammenhang. Das sind jetzt plötzlich die Guten, also auch in der Bevölkerung. Das sind Leute, die haben uns frühzeitig vor NSA und Co. gewarnt. Mhm. Und das schwappt ein bisschen rüber. Ich glaube, die Leute sehen auch das darin, also quasi kritische Technikbegleitung, und sagen, das hat uns einmal schon viel gebracht, das bringt uns jetzt auch was. Und wir können die Beweggründe der Leute verstehen. Also die Leute wollen uns nicht wehtun, die machen das nicht einfach zum Spaß, sondern sie wollen gesellschaftlich was Größeres. Und das muss man anerkennen. Und ich glaube, die Leute erkennen das an, aber erst, wenn sie persönlich die Motive der Leute kennen. Also wenn sie ihnen zugehört haben. Sonst ist es echt schwer.
Wie ist eigentlich die rechtliche Lage? Also gibt es da schon eine rechtliche Lage? Wie ist zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, die einzelnen Eingriffe, die, ich nenne sie mal jetzt so, ohne das Böse zu meinen, so zum Spaß gemacht werden. Eher, ich möchte hier einen Magnet im Finger haben oder so. Ist ja auch praktisch, kann man so Schräubchen aufheben und so. Oder was könnte man noch machen? Naja, zum Beispiel Festplatten löschen oder so. Jedenfalls, du hast gesagt, das machen im Moment das Piercing-Studios, weil Mediziner machen es nicht. Wie ist das, wenn ich mir jetzt sowas implantieren lasse und das geht schief?
Naja, dann ist halt das Problem, also beim Piercing-Studio ist es ja ähnlich, du unterschreibst da so eine Erklärung, dass du denjenigen von der Haftung befreist.
Also ein bisschen wie bei Facebook, ne?
Genau. Und es ist ja erstmal eine Körperverletzung, wenn du es bei jemandem anderen machst und nicht bei dir. Das heißt, du musst den aus der Haftung nehmen. Mhm. Wenn jetzt irgendwas passiert, ist Mist, aber du hast das unterschrieben und die meisten dieser Sachen sind leicht zu entfernen. Also wir reden jetzt ja nicht von diesen schönen Blinke-Dingern, die sind schon hart, aber so ein Chip, selbst wenn es sich da irgendwas entzündet, der ist schnell rausgenommen und also ist dann weg. Was aber interessant ist, ist, dass die ganze Justiz sich auf diesen Sektor ja noch überhaupt nicht eingestellt hat. Also was passiert, wenn ich einen bionischen Arm habe und ich erwirkliche damit, wer haftet, der Hersteller vom Arm, ich, der Arm selbst? Das ist ja eine Frage und da hatte ich jetzt neulich auf einer Lesung auch eine Juristin sitzen, die kam danach zu mir und sagte, wir müssen das regeln. Also, und es ist ja so, man kann jetzt erstmal behördenskeptisch sein und sagen, bitte regelt das nicht. Aber es sind ja auch bei selbstfahrenden Autos und überall, wo solche Sachen kommen, wir müssen uns ja auch damit beschäftigen, welche Regeln wir uns da geben. Und Ich befürchte halt mal, dass dieser Sektor so wenig geregelt ist, dass wir damit anfangen sollten, bevor die Technik da ist und wir uns dann erst die Fragen stellen.
Die Frage, ich frage mich ja manchmal, ob man überhaupt noch hinterherkommen kann. Also du hast dir selbst fahrenden Autos erwähnt, die eine große Herausforderung sind, glaube ich, in ganz vielen Bereichen, juristischen Bereichen. Dann genau die Veränderungen oder Eingriffe in den Körper, die nicht aus medizinischen Gründen stattfinden und. Kann man das alles vorher planen? Weil das sind ja jetzt Sachen, die in den nächsten Jahren anstehen. Also es ist ja nicht mehr die Zukunft, so wie man früher immer gesagt hat, ja, im Jahr 2000. Weißt du, plötzlich haben wir das Jahr 2000 und nicht nur das, sondern das Jahr 2015, 2016. Kann man sowas vorausplanen oder bräuchte man nicht irgendwie sowas wie Universalrechte?
Mhm. Oder wahrscheinlich schon. Also ich habe mir die Frage auch gestellt und habe für das Buch auch zwei Interviews geführt mit einem Sozialpsychologen, der sich genau mit diesen Fragen beschäftigt, und mit einem Historiker, der sich mit der Frühzeit und den Umwälzungen durch Bronzezeit und sowas beschäftigt hat. Und die haben beide gesagt, dass wir als Gesellschaft nicht mehr hinterherkommen und dass das das große Problem ist. Wir nehmen uns ja als so ohnmächtig wahr. Also sollten wir das Handy heute mal auslassen? Können wir den ganzen Stress bei Twitter ab? Und diese Ohnmacht entsteht, weil es uns so viel auf einmal gibt und sich so schnell weiterentwickelt, dass wir also wissen, morgen ist es schon mehr und nicht weniger, dass wir als Gesellschaft keine Chance mehr haben, uns darauf einzustellen, kognitiv, aber auch eben auf historische Sicht, und dass wir den Dingen möglicherweise also ewig hinterherlaufen, nur dass die Dinge sich beschleunigen. Und dann wäre es eben die sehr pessimistische Sicht zu sagen, wir werden, selbst wenn wir uns jetzt schnell Regeln geben, niemals da hinterherkommen. Mhm. Also,
und deswegen, um dann wieder an den Anfang von diesem Gesprächstag zu kommen, deswegen empfinden Leute das dann auch so, dass diejenigen, die sich jetzt schon damit beschäftigen, eigentlich versuchen, da vorher halt, naja, zumindest darauf aufmerksam zu machen. Verstehe ich richtig?
Genau.
Okay. Alexander Krützfeld ist zu Gast im Studio und wir reden über Cyborgs, über sein aktuelles Buch, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe es eingangs schon gesagt, das ist, du hast es eigentlich als Geschichte geschrieben. Du begegnest diesen verschiedensten Menschen und du hast auch vorhin schon gesagt, das gibt schon Leute, die sind ziemlich hardcore, was das angeht, oder?
Du meinst jetzt Leute, die da ziemlich hardcore sind?
Ja.
Ja, also ich war ja mit den Amis dann in Detroit unterwegs und ich schätze Tim Cannon und Co. sehr, weil die menschlich einfach unglaublich faszinierend sind und man sich auch davon anstecken lässt. Ne? Mhm. Also Leute, die so Visionen haben, das schwappt ja immer gerne über. Aber es war auch diese Ader, dieses so ein bisschen auch Selbstzerstörerische manchmal, dieses Bedingungslose, ich mach das jetzt und ihr könnt mich alle mal so. Da habe ich auch gedacht, da gehört einerseits ganz schön viel Mut zu und andererseits manchmal darf man vielleicht auch nicht über die Konsequenzen nachdenken. Mhm. Denn wenn sich jetzt solche, also er hatte ja zum Beispiel das Circadia drin, das ist ja groß wie ein iPhone, es war im Unterarm, 90 Tage, und da habe ich ihn gefragt, Tim, also erstmal, warum machst du das? Und er so, ja, um Körperdaten auszumessen. Dann meinte ich, dann hättest du ja auch ein Thermometer nehmen können. Und dann sage ich vor allen Dingen, wie fühlt sich denn das an, wenn du darauf schläfst? Und so, und er hat gesagt, er ist alle paar Nächte aufgewacht, schweißgebadet, schreiend, und hat gedacht, die Batterieflüssigkeit ist ausgelaufen, alles im Körper, und er stirbt jetzt. Und das dann halt in wiederkehrenden Abständen. Und ich habe gedacht, Tim, boah, krass, ich mag dich richtig gerne, aber wie kannst du das tun? Mhm. Also da gibt's schon Hardcore-Sachen, ja.
Hast du während der Arbeit an dem Buch, hast du dir was implantieren lassen?
Nee, ich wurde mehrfach aufgefordert. ich habe auch mit dem Gedanken gespielt. Allerdings war der Vorteil war für mich nicht so da. Also ich habe jetzt bei keiner Sache gesagt, das will ich jetzt unbedingt. Und dann habe ich lieber meinen Körper heile gelassen. Ich glaube, du siehst es an meiner Musik, da bin ich dann vielleicht konservativ.
Aber jetzt wäre ich fast vom Tisch gefallen hier. Nicht, dass ich auf dem Tisch sitzen würde, aber ich hatte das muss man jetzt für Radiohörerinnen und Hörer erklären, ich hatte meinen Arm aufgestützt und habe den Klassiker gebracht. Sah bestimmt witzig aus. Konntet ihr nicht sehen, schade. Nächstes Mal dann auf YouTube. Aber gab es denn einen Moment, wo du gedacht hast, wenn ich jetzt gab es einen Moment, wo du gedacht hast, naja, so ein Magnet ist ja eigentlich schon ganz praktisch, also wo du so den Eindruck hattest, du möchtest jetzt auch Teil dieser Szene sein, weil das ja auch also ich kenne nur ein paar von den Leuten und die sind ja auch wirklich faszinierend und interessant und nett und alles. Mhm. Gab es so eine Überlegung bei dir, dass du gesagt hast, ich glaube, ich möchte Teil davon sein?
Also die Visionen haben mich dann teilweise schon beeindruckt, aber erstens bin ich nicht ganz so technikaffin, das heißt, das würde mich vielleicht schon davon abhalten. Andererseits habe ich auch meinen Job in dem Buch gesehen, mich ein bisschen rauszunehmen insgesamt, weil ich es irgendwie sonst, also A, ist es nicht besonders glaubwürdig, wenn man das gleich mitmacht, und B, war das ja auch die Verpflichtung dem Protagonisten gegenüber, klar, eine gute Arbeit zu machen. Aber ich habe das mit dem Augenlasern gehabt. Da hat mir ein Interviewpartner erzählt, die US-Armee würde ihre Piloten auflasern, die Augen. Und die müssen ja schon mit 100% Sehkraft ran. Und dann habe ich gedacht, das ist ja Quatsch. Das kannst du ja gar nicht zitieren, das ist ja lächerlich. Und dann habe ich mit Spezialisten fürs Augenlasern telefoniert. Die haben gesagt, wenn man jetzt so irgendwie 60% Sehstärke hat, dann kommt man auf 100 ungefähr raus. Würde man jetzt aber mit gesunden Augen hingehen, die 2500 Euro freiwillig bezahlen, kommt man zwischen 160 und 180% raus. Und dann sieht man quasi in HD. Und ich meine, du hast ja bestimmt schon mal diese 4K-Fernseher also Elektromärkten gesehen. Da habe ich dann kurzzeitig schon gedacht, boah, also nicht nur die Brille verschrotten, sondern jetzt mal richtig scharf sehen. Da habe ich kurzzeitig gedacht, das würde ich machen, aber so ein Laser ins Auge ist natürlich auch jetzt...
Ich bin ja Brillenträger, du auch. Ja.
Aber würdest du es nicht auch spannend finden, plötzlich 180% zu haben? Und also ich meine, klar, man gewöhnt sich an das Defizit, ne? Also wir, glaube ich, wir können damit leben.
Ich wäre schon froh, wenn ich die Brille nicht tragen müsste, aber tatsächlich hat mich das noch nicht dazu gebracht, über das Augenlasern nachzudenken, aber nur deswegen nicht, weil ich alles, was ich bisher gehört habe, ist, dass es kann sein, dass es nach 5 Jahren auch wieder schlechter ist und dann entweder musst du dann nachlasern oder doch wieder eine Brille tragen und so. Und dann, wenn mir jemand garantieren könnte, das ist dann, du wirst dann bis an dein Lebensende, was hoffentlich in weiter Ferne liegt, irgendwie einfach wenigstens 80% sehen können oder so, oder wie viel auch immer man braucht, um ohne Brille sehen zu können. Dann würde ich darüber nachdenken.
Aber das ist halt diese Kosten-Nutzen-Rechnung. Das ist jetzt ganz spannend, weil man guckt ja ganz genau, also was kommt für mich in Betracht. Mhm. Und wenn das eine Schwelle überschreitet, dann ist man bereit, es zu tun. Und wenn jetzt noch eine Studie rauskommt, die sagt irgendwie, wenn du 180% Sehschärfe hast oder so, dann baust du keinen Unfall mehr mit dem Auto oder fällst nie mehr vor die U-Bahn oder brichst dir nie mehr den Knöchel, weil du irgendwas übersiehst. Es wird immer besser und irgendwann ist dann die Schwelle erreicht und sagst, jetzt mache ich's. Und das finde ich halt spannend. Die Schwelle ist noch nicht da, für die meisten Leute. Ich tippe aber, dass sie kommt.
Was ist denn... Wir machen erst mal Musik. Warum sind wir Menschen denn eigentlich so ein undankbares und unzufriedenes Volk? Also was? Du hast dich ja während der Arbeit an dem Buch sicher auch mit dieser Frage beschäftigt. Warum wollen wir denn eigentlich uns selber immer körperlich verbessern? Also warum ist es für uns so reizvoll, 160% Sehkraft zu haben oder einen kräftigeren Arm oder so. Warum sind wir nicht zufrieden mit dem, was wir halt so haben in aller Unterschiedlichkeit?
Also ich würde 3 Antworten drauf geben, die in der Ernsthaftigkeit zunehmen. Die erste ist definitiv, wir lieben Superheldengeschichten. Das sieht man, wenn man am Kino vorbeigeht. Wir lieben einfach diese Geschichten von großer Individualität, die dadurch kommt, dass wir besondere Fähigkeiten haben, die niemand anderes sonst hat und damit tolle Sachen machen können. Die zweite Sache, glaube ich, ist, dass der älteste Traum der Menschheit sowieso die Überwindung der eigenen Sterblichkeit ist. Ob das gut ist, weil viele sagen ja, dadurch kommt überhaupt erst unser Schöpfungspotenzial. Aber wir finden bis in die frühesten Kulturen zurück diese Dinge, dass der Mensch versucht, unsterblich zu sein. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das. Und drittens ist auch, wir sind ja, also eindeutig, wenn man sich jetzt mal irgendwie Filme wie Independence Day oder so anguckt, wir neigen dazu, auch unsere eigenen Grenzen zu verschieben. Also immer noch einen Schritt mehr zu machen und dann manchmal auch, wie du es mit der Atombombe hattest, manchmal auch in so ein Übel abzustürzen, aber immer noch diesen einen Schritt mehr, diese Neugier, dieses wir wollen nochmal. Und ich glaube, diese 3 Dinge sind so ein bisschen.
Ja, ist auf jeden Fall eine vielfältige Antwort. Das mit den Superhelden finde ich interessant. Was ist dein Lieblings-Superheld?
Tja, gute Frage. Es gibt so viele verschiedene. Also, die Turtles waren cool, ne?
Ich glaube, das ist eine andere Generation. Die habe ich nie so richtig verstanden. Also, dann wieder schon, aber nee, ich nie so reingekommen. Ich bin, glaube ich, echt so der Batman-Typ. Weil der keine super Fähigkeiten hat. Der einfach nur wahnsinnig viel Geld und tierisch gutes Equipment hat. Insofern ist wahrscheinlich auch unerreichbar, aber erreichbarer als Superman oder so.
Naja,
oder
also du könntest dir auf jeden Fall ein Batman-Kostüm anziehen.
Ja, würde dann aber unter Umständen zu großen Lachern
führen. Ja, ich wollte gerade sagen, also du hast natürlich für die Zuhörer, du hast eine normale Hose an und stehst ja nicht in diesem...
Nee, aber natürlich, also theoretisch könnte ich ein Batman-Kostüm tragen, also so.
Du könntest es.
Ja, ich könnte es mir leisten.
Dir stehen.
Ja, mir natürlich. Steht ja fast alles. Wo waren wir jetzt gerade genau? Superhelden. Was war denn eigentlich das Krasseste, was du gesehen hast an Wetware? Und wir hatten vorhin William Gibson erwähnt und ich hatte ihn deswegen erwähnt, weil ich dachte, Gibson hätte den Begriff Wetware erfunden. Ich bin mir aber jetzt unsicher. Und das ist ja eine Google-freie Sendung hier. Wir googeln nicht, während wir miteinander reden. Und es könnte aber auch Bruce Sterling sein. Also, aber so diese Garde der ersten Cyberpunk-Autoren, da, glaube ich, stammt so dieser Begriff Wetware her. Mhm. Glaube ich zumindest. Ja, wenn nicht, habe ich mal wieder Unsinn erzählt und dann könnt ihr mir auf Twitter oder per E-Mail oder auf Facebook oder so schreiben, dass es Unsinn war. Und das ist ja unser Liebstes, wenn wir im Internet schreiben können, dass jemand anders Unsinn erzählt hat. Aber was war das Krasseste, was dir begegnet ist?
Das Krasseste als erstes war, dass ich das Krasseste verpasst hatte, nämlich Circadia. Das war quasi, ich kam direkt danach letztendlich. Und ich sah die Narbe noch bei Tim und habe gedacht, das hätte ich mir irgendwie gerne angeguckt.
Das und ist was genau?
Das ist dieses iPhone-große Ding, was er in den Unterarm gesetzt hat. Und das war natürlich der massivste Eingriff. Und den hatte ich dann so, na nicht gerade, aber den hatte ich halt verpasst. Und jetzt habe ich Samstag eine Lesung gehabt mit Enno Park. Und da hat er ein Bild gezeigt von einer Frau, die hat den Oberarm verloren. Mhm. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da saß also praktisch eine Maschine zwischen der Schulter und dem unteren Arm. Mhm. Beziehungsweise es könnte auch gut sein, dass der untere Arm eben nachempfunden war und eben nur Hautfarben war. Und diese Maschine wurde mit Gedanken, also konnte die ihren Arm ganz normal bewegen, weil die Nerven alle noch frei waren und intakt. Und das wird ja auch bei Computern gemacht, dass man Mauszeiger bewegen kann. Und das finde ich schon unglaublich spannend. Also weil das gibt halt Möglichkeiten nicht nur für den normalen Anwender, sondern eben auch für Leute, die querschnittsgelähmt sind, die plötzlich Dinge machen können, die einfach überhaupt nicht zur Debatte gestanden hätten. Mhm. Das finde ich spannend. Und natürlich finde ich es auch spannend, dass irgendwie Prothesen bei irgendwelchen Sprintern oder so einfach viel mehr Kraft freisetzen als so ein normales Bein. Das ist ja auch eigentlich schon, also wir reden da über irgendwie Paralympics, aber eigentlich sind die Leute irgendwie im Vorteil. Das sind so Sachen, wenn man das mal so mitkriegt aus erster Hand, das macht so schön so Zucker im Kopf, ne? Also man will das weiterdenken und denkt.
Es ist ein super spannendes Thema, also überhaupt keine Frage. Ich bin auch noch, bin mir eingangs vor der Sendung auch so ein bisschen geredet. Ich bin ganz unentschlossen, wie ich dazu stehe. Ich glaube, man braucht auch gar keine Pro- oder Kontra-Haltung dazu, sondern ich selbst würde mir, glaube ich, also ich wüsste jetzt im Moment nicht, was ich mir implantieren lassen würde. Was macht man zum Beispiel mit RFID-Chips? Gibt es da irgendwie so also Türen öffnen und so würde wahrscheinlich eigentlich gehen, ne?
Ja, du kannst auch dein Handy entsperren. Ist auch schon ganz praktisch. Für Leute, die so Passworte vergessen. Also im Moment ist es halt so, wenn du dann vorm Auto stehst und du musst halt 32 Mal drüber wischen und dann geht das Auto irgendwann auf, ist blöd. Mhm. Aber die nächsten Generationen von den Chips werden das Problem sicherlich beheben, werden mehr Speicherkapazität haben. Und dann wird es natürlich interessant. Also wenn du jetzt dein Auto, dein Handy, dein Computer und alles damit so sichern könntest, dass nur du da rankommst. Mhm. Der Eingriff dauert 2 Minuten, Johnny, wenn du Bock hast, ne, und tut überhaupt nicht weh. Und das ist nach 2 Tagen
verheilt. Ich habe mir mal was vorbereitet und mitgebracht.
Das ist ein Koffer. Jetzt eine 3 Meter lange Spritze.
Genau.
Nee, also das fände ich schon spannend, wenn das tatsächlich gehen würde. Mhm. Aber dann wäre eben die Frage, brauchst du den Chip dann auch für deine Arbeitsstelle? Und dann kommen wir genau wieder in dieses Dilemma. Mhm. Technik für sich selbst ist schön. Technik, die du gezwungenermaßen tragen musst, ist natürlich ein anderes Szenario.
Ja, deswegen meine ich, man muss gar nicht, ich glaube, es geht gar nicht um Pro oder Contra oder so. Es gibt Dinge, die kann ich mir vorstellen. Es gibt andere Dinge, würde ich jetzt sagen, ach nö, macht ihr mal, ihr jungen Menschen. Aber passieren wird das und sich damit frühzeitig auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, auf jeden Fall richtig. Wer war denn der größte Kritiker oder Kritikerin, mit dem oder der du gesprochen hast fürs Buch?
Ich war in den USA bei dieser Tagung, wo ich auch Tim getroffen habe. Da war eine Medizinerin, Cynthia war ihr Vorname. Nachnamen kriege ich gerade nicht zusammen. Die war Implantattechnikerin, die war in der Forschung tätig, hat das also über 40 Jahre gemacht. Mhm. Und die war erstmal schockiert, als sie die drei da sah, die gesagt haben, für $30 machen wir den Eingriff hier sofort. Und sie hat gesagt, ihr habt keine medizinische Ausbildung, ihr habt keine Ahnung, was ihr da macht. Das könnt ihr nicht tun, das bringt uns gleich mit in Verruf. Und dann waren die Cyborgs natürlich alle so, ja, ihr wollt uns nur von den Honigtöpfen fernhalten und so. Und dann hat sie gesagt, wir haben in der Medizin so unglaublich viel verbrochen schon. Ihr müsst diese Fehler jetzt nicht im Kleinen wiederholen und uns dafür auch noch verteufeln, weil sie hat gesagt, die Regeln sind nicht dafür da, dass wir irgendwie ein Wissen schützen wollen, sondern dass wir auch viele Fehler nicht mehr machen. Und sie hat das ganz toll beschrieben. Sie war eben sehr, sehr kritisch. Sie hat gesagt, ein Regelkatalog ist ja nicht nur dafür da, dass er mich im Negativen reglementiert, sondern zum Beispiel sagt er mir als Notarzt auch, was das Prozedere ist, damit ich in dem Moment nicht denken muss, was ist der nächste Schritt, sondern einfach mache, damit ich schneller bin. Und die war einigermaßen fassungslos, gerade weil sie gesagt hat, ihr seid keine Mediziner, ihr könnt selber an euch machen, was ihr wollt, aber bietet es nicht anderen gegen Geld an, das ist kein Gefallen, das ist eine kommerzielle Dienstleistung und da seid ihr völlig auf dem falschen Weg. Und die war schon echt angefasst. Also.
Klingt so. Es ist noch nicht ganz das Ende. Auch wenn die Doors es behaupten, ebenfalls gewünscht von Alexander, der zu Gast hier ist im Studio, in einer Sendung über Cyborgs, die fast zu Ende ist. Du hast vorhin schon gesagt, so Amis sind ja so ein bisschen technophiler oder technologiebegeisterter als wir hier in Europa. Was hast du den Eindruck, wo, auf welchem Stand ist die Debatte hier in Deutschland? Bleiben wir mal hierzulande. Also es gibt diesen Cyborg e.V., den findet man auch online, wenn man sich dafür interessiert. Und da gibt es, glaube ich, auch regelmäßige Treffen, ne? Ich glaube in der C-Base. Mhm. Also die Leute, die sich so überhaupt mit der Hackerkultur ein bisschen beschäftigen, kennen die C-Base. Und auch aus dem Chaos Computer Club gibt es einige, die sich damit beschäftigen und.
Ich glaube, jetzt ist es sogar das Lacuna Lab.
Okay. Und genau, aber das findet ihr alles online raus. Wenn ihr euch mit Wetware beschäftigt, werdet ihr ja wohl mit einer Suchmaschine umgehen können. Aber die Frage, wo siehst du im Moment den Stand der Debatte hierzulande?
Also du hast es ja eben schon angesprochen, die Deutschen sind ja, oder auch die kontinentaleuropäischen Forscher sind ja sehr zurückhaltend im Vergleich zu ihren amerikanischen Partnern. Was mir auffällt, ist, dass die Debatte, ich dachte eigentlich, sie findet jetzt statt. Also es gibt ein riesen Medieninteresse. Die Cyborgs sind ja überall in der Presse. Es ist aber schon so, dass die Leute einen großen Bogen um dieses Thema machen. Speziell auch das Buch, wenn es in der Buchhandlung liegt. Weil sie das irgendwie nicht anfassen wollen. Also wenn sie auf einer Lesung sind, dann, wie gesagt, ne, dann schon. Aber ich habe eigentlich gedacht, die Debatte würde mehr losgehen. Es würde also mehr darüber geredet. Und ich stelle fest, die Leute haben so eine große Skepsis und auch so einen Widerstand vielleicht in sich selbst, dass diese Debatte so unterdrückt wird. Also so frei nach dem Motto, als könnten wir das wegschieben und dann würde es irgendwie nicht debattiert. Und ich befürchte, dass das jetzt wieder so eine Debatte ist, die in der Wissenschaft noch funktioniert und die Öffentlichkeit sie eben so blockiert, dass wir als Gesellschaft, wo wir ja eigentlich diese Regeln machen müssten, gar nicht dazu kommen. Also ich sehe, dass das ein Nischendasein fristet, obwohl es so ein hochwichtiges Thema ist und dass es da auch nicht rauskommt. Und ich hoffe ganz, ganz ehrlich, dass die Debatte Fahrt aufnimmt und sich mehrere verschiedene Bereiche der Wissenschaft, der Gesellschaft draufsetzen. Es ist interessant, was die Justiz dazu sagt, es ist interessant, was die Kirchen dazu meinen. Es ist aus so vielen Bereichen interessant und dass das mal in Gang kommt. Aber es wird jetzt gerade im Deutschen Bundestag, dieses Büro für Technikfolgenabschätzung macht jetzt gerade ein Gutachten dazu.
Das Büro für Technikfolgenabschätzung.
Ja, das ist so ein wissenschaftlicher Dienst praktisch. Die sind unabhängig, aber die beraten so Regierung und Bundestag in Technikfragen. Und die haben jetzt gefragt, also die Regierung bzw. der Bundestag, inwieweit wir uns in eine Cyborg-Gesellschaft transformieren und ob man sich darauf vorbereiten müsste. Und ich kenne jetzt nicht den ganzen Bericht, aber der Bericht geht sehr in die Richtung, dass wir es müssen. Und dass es auch immens zunehmen wird durch kleinere Computersysteme, einfache Technik und die Kosten, die sinken. Und ich hoffe, dass dann vielleicht das jetzt der Anstoß ist, dass es dann losgeht, weil es eben die höchsten Gremien erreicht hat. Aber du weißt es halt nicht. Du stehst jetzt ein bisschen davor. Also ich persönlich als Autor stehe davor und denke mir jetzt nicht wegen der Verkaufszahlen des Buches, sondern einfach für das Thema, los, wir müssten. Aber ich glaube, du selber aus deinem Bereich kennst es gut. Das sind wohl manchmal so Momente, wo man davor steht und denkt, irgendwie kommt es nicht so richtig in Gang. Und
ja, es gibt da, ich sehe da Parallelen zu dem zum Internet selbst, also zum ganz klassischen, sage ich schon, Internet, irgendwie wie wir es kennen. Aber auch da gab es ja viele Jahre die Hoffnung, dass man sich mit bestimmten Themen mal ein bisschen breiter gesellschaftlich auseinandersetzt und das ist auch nicht passiert.
Und auch die Debatte um die Dienste, um die vermeintliche Sicherheit, das ist eine Debatte, die wird bis zu einem bestimmten Punkt von Profis geführt. Dann debattiert die Gesellschaft mit und dann ist die Debatte vergessen und man steht eigentlich so ohnmächtig wieder davor und denkt sich, das Thema ist so wichtig.
Es ist auch, es gibt halt sehr viel zu debattieren in diesen Zeiten, oder? Ja. Also ich glaube, dass man deswegen vielleicht auch, ich glaube, es ist gar nicht mal, dass es nicht genug Menschen interessiert, sondern dass man irgendwann einfach auch voll ist und sagt, okay, wir haben Thema A, B, C, D und E und auf F habe ich jetzt heute gerade mal keine Lust. Mhm. Kann auch daran liegen. Aber ich denke, auf jeden Fall haben wir einen schönen Einblick gekriegt. Dein Buch geht da noch viel mehr ins Detail und gibt einige Gespräche der verschiedenen Protagonistinnen und Protagonisten wieder. Insofern, ja, wenn euch das jetzt gereicht hat als Anreiz, um mal ein bisschen in das Thema reinzulesen, dann sei euch das Buch von Alexander ans Herz gelegt. Alexander Krützfeld war hier im Studio und hat uns einen kleinen Einblick geben können in die Welt der Cyborgs. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir auch sehr, Johnny.
Tschüss.